Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, dass ich euch heute in dieser Folge Forward Thinkers mitnehmen kann in die Zukunft des Einzelhandels. Ich treffe mich hier in Berlin mit André Meder, dem Geschäftsführer der KDW Group, die mit Häusern wie dem KDW in Berlin, dem Alsterhaus in Hamburg, dem Oberpollinger in München und schon bald zwei neuen Häusern in Düsseldorf in Wien zeigen, dass Kaufhäuser auch heute noch eine Daseinsberechtigung haben.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
André Meder, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können im KDW-Headquarter und ein wenig darüber sprechen können, was eigentlich die KDW Group macht, wo sie hin will und wie es überhaupt um den stationären Einzelhandel steht.
Sehr gerne. Die Freude ist ganz meinerseits, weil ich glaube, der stationäre Einzelhandel hat viele Möglichkeiten und wir stehen vor einem wirklich großen Umbruch.
Woher kommt der Umbruch eigentlich? Ist es wirklich nur online oder ist es vielleicht ein genereller Wandel, der durch online nochmal vorangetrieben wird, aber ohnehin gekommen wäre?
Ich glaube, es ist ein genereller Wandel, der vor allem auch daherkommt, dass wir seit 2 Jahren ganz anders leben, als wir vorher gelebt haben. Wir haben Homeoffice, wir haben Mobile Work, wir hatten geschlossene Läden, das Internet und E-Commerce hat eine ganz andere Rolle gespielt, als es vorher der Fall war. Und darum glaube ich, es kommt eine ganz neue, andere Zeit. Ich glaube allerdings auch, dass der Kunde niemals in Kanälen denkt. Sie wachen nicht morgens um 8 oder um 6 schweißgebadet auf und denken, heute muss ich im E-Commerce shoppen, sondern man sagt oder man denkt, was brauche ich? Brauche ich die weißen Unterhosen? Brauche ich die schwarzen Socken? Die kann ich vielleicht online bestellen, brauche ich dann aber eine Blumenvase, die möchte ich vielleicht eher zuerst sehen in der Form oder will ich fühlen und riechen. Und dann entweder checkt man zuerst und dann bestellt man, pickt ab oder lässt es schicken. Ich glaube, das wird alles fließend.
Welche Daseinsberechtigung haben denn Kaufhäuser in dieser neuen Welt? Also brauchen wir den stationären Einzelhandel noch und wenn ja, wofür?
Auf jeden Fall. Allerdings, wenn es eben reines Abholen von Unterwäsche oder Socken wäre, um meinem Beispiel zu bleiben, dann wird es schwierig. Wenn man aber ein Lifestyle zu bieten hat, eine Erlebniswelt, so wie unsere Häuser, dann ist es ein ganz anderes Thema. Natürlich wollen wir verkaufen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, wir wollen eben auch eine Erlebniswelt bieten, schöne Momente, Freunde treffen, Kaffee, Espresso trinken für 3 Euro. Das ist jetzt nicht der oberste Luxus. Auf der anderen Seite einfach mal auch ein paar Stunden durch unsere Läden schlendern, Träume verwirklichen, auch wenn es nur im Kopf ist, oder einfach mal was sehen. Ich glaube, das ist es, Erlebniswelt schaffen.
Damit sind wir schon direkt bei der KDW Group. Welche Vision steckt denn eigentlich dahinter? Also die KDW Group in ihrer heutigen Form ist ja jetzt noch nicht so alt besteht momentan aus sehr herausragenden Häusern, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland, die zumindest jeder schon mal gehört hat, das KDW, das Alsterhaus, der Oberpollinger. Was ist die Idee dahinter und warum gerade diese Häuser?
Da muss ich schon zurückgreifen auf 1907, wenn der Gründer des KDW, Adolf Jandorf, im Westen von Berlin, und das hat übrigens nichts mit der Teilung der Stadt viel, viel später zu tun, sondern es war einfach geografisch der Westen von Berlin, darum auch 1907 schon Kaufhaus des Westens. Und da war gar nichts. Das war eine Einwohner-Area, nicht mal eine sehr hochdotierte, sondern relativ gut mittelbürgerlich. Und er hatte ja zu dieser Zeit schon mehrere Department Stores im Mittelpreisbereich und hat 1907 gesagt, ich will ein Department Store, ein Warenhaus der Extraklasse von Premium und Luxus. Und ich will es an einem Ort schaffen, wo gar niemand denkt, es gehört dahin, sondern hat immer gesagt, ich bestimme, was Lage ist. Und ich würde sogar sagen, das zählt heute auch noch. Ich glaube, dass das KDW die Lage Kudamm ausmacht. Auch wenn das KDW nicht am Kudamm ist, das weiß ich. Aber es ist dann praktisch in der Nähe des Kudamm.
Jetzt hat sich ja auch der Kudamm wahnsinnig entwickelt und die ganze Gegend rund um das KDW habe ich zumindest in meiner Wahrnehmung bemerkt, dass es ja auch alles nochmal einen guten Ticken hochwertiger geworden ist. Ist das generell so ein Trend, den wir sehen werden in den Innenstädten, in den guten Lagen in den Innenstädten, dass diese ganze Bedarfsversorgung, wo wir gerade von den Unterhosen gesprochen haben, so ein bisschen sich vielleicht tatsächlich in den digitalen Raum verlagert, außer man braucht es jetzt wirklich ganz ad hoc und ganz schnell, und dass wir eher die hochwertigeren, die, und das muss jetzt gar nicht teuer sein, aber die hochwertigeren, die ausgefalleneren, die individuelleren Sachen in den guten Lagen sehen werden?
Ich glaube, es braucht tatsächlich beides. Ich glaube, die Innenstadt zu beleben, ist der Marktplatz von früher. Wiederum, da geht man hin, da trifft man Leute, da sieht man Leute, da ist man nicht alleine. Da passiert was, das ist auch Entertainment und natürlich auch Bedarfsdeckung. Und ich glaube, jetzt zu sagen, alles, was normaler Bedarf wäre, ist ins Internet, wäre falsch, weil da wäre wieder eine Kanalentscheidung. Wir haben aber vorher gesagt, oder ich habe gesagt, ich glaube, es gibt keine Kanalentscheidung mehr. Es gibt sowohl auch und je auf die Situation bezogen. Ich glaube aber tatsächlich, dass solche Erlebnishäuser wie unsere das Centerpiece, das Pièce de Résistance eines Marktplatzes sind. Und dann, wie in den alten, auch antiken Marktplätzen, hat es dann alles ringsum. Vom Food, über den Schlangenbeschwörer, über das Kino, jetzt mal hingesprungen und hergesprungen zwischen den Welten. Das alles gehört zu einer lebendigen Innenstadt dazu. Genauso wie gewisse Passagen sind nur für Fußgänger erreichbar und begehbar, andere auch für die Autos. Ich finde, man muss mit dem Bus, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Taxi, mit dem Velo, mit dem Rad heißt es in Deutschland, hinfahren können und erreichbar sein. Das alles gehört zu einer Innenstadt. Auch da wieder Multikulti, auch auf die Möglichkeiten bezogen.
Jetzt sehen wir ja gerade auch in den letzten 2 Jahren, der Einzelhandel hat es schwer. Es sind viele Häuser auch geschlossen worden, viele kleinere Läden haben zugemacht. Andere größere tun sich sehr schwer, sich überhaupt zu behaupten. Und in der gleichen Zeit, auch wenn es schon davor natürlich losging, investiert die KaDeWe Group wahnsinnig viel Geld in den stationären Einzelhandel. Also macht eigentlich genau den anderen Weg und vertraut darauf, dass das funktionieren kann und dass es funktionieren wird. Woher kommt diese Zuversicht?
Also eines oder das andere, ohne das andere geht nicht. Ich glaube, weder ein ganz normaler Retailer, der nur Retail macht, stationären Retail, wird in Zukunft überleben, noch das andere Gegenteil. Ich glaube tatsächlich, und das ist gewagt, ich weiß, aber ich glaube tatsächlich, es braucht beides. Wir haben halt als Gruppe die Entscheidung getroffen, zuerst das Retail-Geschäft im stationären Bereich auszubauen, neu aufzustellen, neu zu positionieren. Und dann, und vor 2 Jahren haben wir das dann gemacht, den E-Commerce dazuzuholen. Ich glaube, es war die absolut richtige Entscheidung. Man kann es aber durchaus auch genau umgekehrt machen. Und da gibt es auch Beispiele dafür. Und bei uns ist es schon bemerkenswert, wir haben 2 Owner, die Sendl Group aus Thailand und die Signa aus Österreich. Und beide glauben tatsächlich an unser Geschäft, sonst würden sie nicht diese Summen von rund 500 Millionen investieren in die 3 Häuser. Das läuft seit 16 und ist im Jahre 24 abgeschlossen, um diese 3 Häuser zu Weltklassehäusern aufzubauen. Allerdings muss ich sagen, etwa die Hälfte dieser 500 Millionen kommen von den Partnern. Partnern wie Louis Vuitton, wie Dior, wie Chanel, wie Gucci und viele, viele mehr, die genauso dran glauben. Und das ist jetzt der positive Punkt hier. Ja klar, unsere Owner glauben an uns, aber das ist ja irgendwo, sie besitzen uns ja auch, oder? Also das gehört ein bisschen dazu, würde ich sagen. Auf der anderen Seite, die Partner in dieser Größenordnung zu Investitionen zu bewegen, in unseren Stores, zeigt doch auch, dass auch die grossen Marken an das Format Retail, aber auch Retail in Department Store, absolut glauben.
Jetzt sprechen wir gerade schon von den Marken. Viele vergleichbare Häuser international gleichen sich, was das Sortiment angeht, immer stärker so ein Stück weit an. Das heißt, wir sehen überall die gleichen Marken, wir sehen größtenteils die gleichen. Wie finde ich denn da den individuellen Aspekt? Also wo kann sich da ein KaDeWe zum Beispiel oder auch ein Oberpollinger oder ein Alsterhaus abheben? Oder braucht man diese Individualität am Ende gar nicht? Also wo ist da so der Mittelweg zwischen, ich muss natürlich auch die Brands haben, die alle anderen großen Häuser haben und der Mittelweg und auf der anderen Seite dieser individuelle Aspekt.
Nee, danke für diese Frage, die ist für uns enorm wichtig, weil Nummer eins, wir sehen uns als lokalen Player. Natürlich haben wir internationale Kundschaft in unseren Geschäften, aber wir sind in erster Linie das Alsterhaus für Hamburg, der Oberpollinger für München und das KDW für Berlin und in Zukunft auch in unseren zwei neuen Häusern, wie das in Wien oder das in Düsseldorf, das 23 und 24 aufgeht, genauso. Also wir sind lokale Player, aber natürlich individuelle Geschäfte. Niemand ist individueller denn uns, weil wir haben nicht mal den gleichen Namen. Es gibt keine KDW Group. Die KDW Group ist ein, die gibt's natürlich, aber ist ein B2B-Name. Es gibt das KDW und es gibt eben, wie die anderen habe ich genannt, mit dem Alsterhaus und der Oberpollinger oder eben das Kaschhaus in Düsseldorf in Zukunft. Und das sind eigene Marken am Platz. Und wie können sie dich unterscheiden von den vielen, vielen anderen Konkurrenten oder auch von den Flagship-Store der Marken, die in dieser Stadt natürlich auch, in diesen Städten auch überall dann da sind. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Oder da gibt für uns, ist das klar, wir haben etwa 500 Markenshops in unseren drei Häusern. Aber auch die sehen nicht gleich aus wie sonst. Wenn zum Beispiel, wenn ich das Beispiel Tiffany nennen darf, im KDW, wo wir einen Tiffany-Shop haben, der nirgends auf der Welt so aussieht wie bei uns im KDW. Er hat Materialien und Kunst und die ganze Ausrichtung eigentlich auf Berlin ausgerichtet. Das Gleiche, die junge Marke Off-White. Wir haben einen Off-White-Job oben in der Männerabteilung und auch in der Damenabteilung. Die haben nichts mit den weltweiten Off-White-Jobs zu tun, weil die sehen nämlich immer in den grossen Metropolen anders aus. Auch da probieren die Marken sehr individuell zu gehen. Darüber hinaus haben wir natürlich eine Multilabel-Area, wie wir es nennen. Das ist rund 2000 Marken im KDW, die zum Teil oft nur eine Stange haben oder ein Gestell, weil sie einfach Newcomers sind oder ganz spezielle Nischenprodukte, die wir auf jeden Fall führen wollen. Und das Dritte ist, und ganz, ganz wichtig, sind unsere Pop-Ups. Wir haben rund 400 Pop-Ups in den drei Häusern im Jahr. Und diese Pop-Ups zeigen eigentlich alle 10 Tage eine neue Welt. Und Pop-Ups können eben sein von einem Entrepreneur, von einem Newcomer, von einem neuen Designer irgendwo, können aber auch von einer bestehenden Marke, bestandenen Marke, ein spezielles Sortiment sein für eine bestimmte Zeit.
Das heißt, dann braucht man eigentlich auch quasi Trend-Scouts, die nichts anderes machen, um dann auch diese Newcomer aufzudecken und aufzufinden?
Richtig, wir haben rund 24 Einkäufer und die reisen weltweit umher. Und diese 24 Einkäufer, das geht von Food über die Accessoire, über die Schuhe bis zu Home- und Kids-Abteilung. Diese 24 Einkäufer reisen weltweit. Und ja, die sind verantwortlich für die Branded Shops, die Markenshops. Die gehören genauso, auch wenn sie sie dann nicht selber betreiben. Aber die Auswahl, das ganze Space Management, wie ich es so nenne, gehört dazu. Wie auch die Pop-Ups, wie auch das Kuratierte, der Multilabel. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel sind die Pfeffermühlen. Wir hatten, als wir angefangen haben, hatten wir rund 240 Pfeffermühlen. Dann habe ich zum Einkaufsteam gesagt, wie viele Pfeffermühlen gibt's auf Amazon? Und dann kamen die zwei Tage später zurück und über 200.000 über den Marktplatz. Dann haben wir gesagt, ja gut, unsere über 200 gegen 200.000, wir haben doch niemals eine Chance. Wir werden niemals Amazon aufholen können mit den Produkten, mit der Menge der Produkte. Also haben wir gesagt, was ist unsere Stärke? Unsere Stärke ist das Kuratieren. Wir haben rund 30 Pfeffermühlen heute vom Einkäufer kuratiert für unseren Kunden. Und genau so sehen wir es eigentlich für alle Gebiete. Und das zielt auch auf Ihre Frage von vorher, individuell zu sein, speziell zu sein.
Das eine ist das Sortiment, das andere ist sicherlich auch der Service in den Häusern. Jetzt haben wir sicherlich alle schon mal die Erfahrung gemacht, in irgendeinem Haus, in dem wir waren, dass wir keine Servicekraft gefunden haben, die uns helfen konnte, jemanden gefunden haben, die uns zwar helfen wollte oder der uns helfen wollte, aber nicht so wirklich wusste, worum es eigentlich geht, also nicht die fachliche Kompetenz hatte. Stellen Sie das dann sicher, dass Sie am Ende des Tages nicht nur ein großartiges Sortiment haben, sondern auf der anderen Seite auch wirklich fähige Leute im Service, die natürlich auch bei dem Premium-Anspruch, den die Häuser haben, auch dem wirklich gerecht werden?
Ist wieder nochmal eine ganz, ganz gute Frage und das wird auch eine ewige Frage sein, solange man in der Hotellerie, in diesen Servicebereichen, die intensiv sind mit dem Kunden oder eben auch der verwandte Retail zum Hotel. Das wird immer ein ganz großer Punkt sein. Und ich glaube, die endgültige Lösung wird es auf gar keinen Fall geben, weil es wird immer wieder ein Rollercoaster auf und ab sein. Aber wir glauben, wenn man ein attraktiver Arbeitgeber ist, wenn man ein sustainable Arbeitgeber ist und wenn man ein Arbeitgeber ist, jetzt in unserem Falle mit einem so bekannten, guten Namen, zieht es natürlich auch gute Leute an. Aber das ist ja nur eines, man muss dann die guten Leute auch halten und weiterentwickeln. Wir haben ganz viele Programme, Förderungsprogramme, Schulungsprogramme, interne Programme auf Verkäuferlevel und dann die ganzen Abteilungen und die ganzen Positionen hoch. Und ehrlich, ich darf Ihnen sagen, wir haben eine sehr hohe Verweildauer in unseren Geschäften, was wiederum die Qualität fördert. Weil wenn die Leute länger dabei sind, länger das Leben, unseren Spirit, unsere Vision und Mission leben und sehen, ist das auch 1:1 übersetzbar auf die Qualität im Verkauf. Aber auch da wiederum unser Modell, unser heutiges Modell mit dem Mix von Concession und Eigenbetreibung heißt auch da, wir haben rund 50% der Mitarbeitenden sind von uns und rund 50% von den Markenpartnern. Und die wiederum sind natürlich auch bestrebt, die Besten in ein Haus bei sich zu haben und in ein Haus in dem KDW zu bringen. So, glaube ich, ist das ein gutes Miteinander aufwachsen.
Jetzt bin ich als Münchner zwar recht regelmäßig hier in Berlin und jedes Mal, wenn ich hier bin und ich ins KDW gehe, kann ich wieder irgendwas Neues entdecken, weil eben diese auch Umbaumaßnahmen immer weiter voranschreiten und fast jedes Mal irgendwo eine neue Ecke entstanden ist. Jetzt ist das aber ja auch ein enormer logistischer Aufwand im laufenden Betrieb, dieses ganze Haus umzubauen und nach den Plänen entsprechend weiterzuentwickeln. Wie bekommen Sie das hin, ohne dass die Kunden irgendwann sagen, ich gehe ja hier ständig gefühlt auf eine Baustelle?
Zuerst haben wir gesagt, jedes Haus hat einen eigenen Star-Architekten, einen Leading-Architekt. Es war der Rem Koolhaas für das KDW und John Paulson von London für den Oberpollinger und Jan Kleihus von Berlin für das Alsterhaus in Hamburg. Und das schon mal. Da gibt es schon mal keinen Mix, auch keine Überschneidungen, weil wir haben alle drei Häuser in 16 angefangen, gleichzeitig umzubauen. Und wir sind jetzt, man kann gut sagen, in München bei 80%, auch in Alsterhaus bei 75-80% des Umbaus und im KDW bei 70. Und die Umbauten sind abgeschlossen Ende 24. Dann sind alle drei Häuser komplett umgebaut. Also da haben wir schon mal schön separiert und keine Überschneidung. Dazu kommt, jede einzelne Etage, jeder einzelne Quadrant im KDW und jede Etage, Floor in den anderen zwei Häusern haben dann wiederum einen anderen Architekten. Also, und der Herrenarchitekt, der Hamburg gemacht hat, würde dann nicht als Herrenarchitekt Berlin oder München machen. Das sind dann andere. Und genauso haben wir wieder eine Entfächerung des Übergreifens genommen, und zwar aus zwei Sachen, von der Arbeit her, aber eher auch vom Gefühl her, dass dann alle Floors und alle Stores auch wieder anders aussehen. Und das Letzte ist, wir haben eine sehr gut eingespielte Inhouse-Bauabteilung, Store Development nennen wir es, und da sind dabei Architekten, Ingenieure, Projektleiter, und über die Jahre hat sich das enorm gut eingespielt. Und wenn wir auch jetzt im Moment sind im KDW Ground Floor rund 2.500 Quadratmeter unter Hoarding, unter Construction, und ehrlich gesagt, Sie merken nichts davon. Das sind schön, wunderschön bemalte Wände und da hinten wird gebaut.
Jetzt haben wir gerade schon über Erlebniswelten gesprochen. Was ist denn eigentlich am Ende von einem Haus wie dem KDW oder auch dem Oberpollinger oder dem Alsterhaus? Was ist denn am Ende eigentlich das Produkt? Ist das Produkt das, was ich am Ende an der Kasse bezahle, was ich aber vielleicht auch online bekommen könnte? Oder ist das Produkt, was man eigentlich ständig weiterentwickeln muss, am Ende tatsächlich das Erlebnis, der Service, die Kuration des Sortiments, also die Dinge, die mir quasi ein Stück weit abgenommen werden und einen Mehrwert bieten gegenüber dem reinen Kaufen, der reinen Transaktion des Produktes?
Wir sehen uns exzellent als wirklich exzellent in der Produktleistung an. Und Sie haben es absolut richtig beschrieben. Das Produkt ist, die Ware ist nur ein Teil des Produkts. Ein Teil, der andere Teil des Produktes ist selbstverständlich die Serviceleistung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das gehört zum Produkt, wenn man so sagen darf. Und zumindest die Serviceleistung. Und eben auch das ganze Bauen, der ganze Store Development, eben Rem Koolhaas oder John Paulson gehört zum Produkt. Und am Schluss eben auch die Schaufenster und das Visual Merchandising. Da gehört aber auch die Musik dazu. Da gehören die Gerüche dazu. Und das alles als Package, das ist unser Produkt.
Wie, also jetzt haben wir darüber gesprochen, bis 23, 24 wird alles fertig sein, soweit. Wie geht es denn danach weiter? Also wie ist denn der Plan für danach? Weil dann hat man zwar natürlich den Status quo erreicht, der irgendwie top ist, aber wenn wir darüber reden, dass wir ja Erlebniswelten immer wieder auch neu erfinden müssen, damit auch der Kunde immer wieder gerne kommt und auch was Neues zu erleben hat, wie sieht denn die Strategie darüber hinaus aus mit der Weiterentwicklung der Häuser?
Also so große Umbauten, wie wir sie jetzt machen, finden in einem Department Store alle 30 bis 40 Jahre statt. Also tatsächlich ist es so, die ganzen Rolltreppen einbauen, ganze Abteilungen von oben nach unten verschieben und das Haus einmal durchschütteln, das macht man nicht die ganze Zeit. Das wäre auch nicht sinnvoll. Allerdings, ein Department Store mit 60.000 Quadratmetern in Berlin, 30.000 Quadratmetern in München und 20.000 Quadratmetern in Hamburg schläft nie. Da gibt's immer, wenn man fertig ist, fängt man vorne an. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben im Jahr 12 damals noch unter Karstadt, haben wir die Damenschuhabteilung im dritten Stock von KDW umgebaut. Und ehrlich gesagt, die Herrenabteilung, der neuere Umbau, die Herrenschuhabteilung kam dann 16 dazu. Da gibt's jetzt natürlich schon wieder Änderungen. Vielleicht nicht so totale Änderungen, wie alles rausreißen, wie Böden und Decke, aber die Shops im Schnitt in unserem Premium- und Luxussegment sind zwischen 3 und 6 Jahre am Start und dann werden sie ausgewechselt oder es werden gewisse Abteilungen wieder verschoben. Das alles gehört natürlich dazu. Darüber hinaus eröffnen wir, ich habe es vorher antönen dürfen, in 23 ein 10.000 Quadratmeter Haus in Düsseldorf, das Karschhaus, und ein Jahr später, im Oktober 24, 17.000 Quadratmeter an der Maria-Hilfer-Straße in Wien. Also Sie sehen, es geht nicht zu Ende. Es wird auf jeden Fall weitergebaut und umgebaut und die Gruppe hat dann 5 Häuser Ende 24 und eben ein Omnichannel E-Commerce Shop.
Jetzt haben Sie gerade so schön gesagt, es schläft nie. KDW ist ein schönes Beispiel dafür mit der Food-Etage oben und dem starken Fokus dort auch auf verschiedene Restaurantkonzepte, die teilweise ja auch über die Öffnungszeiten des eigentlichen Hauses hinaus geöffnet sind. Warum sind wir eigentlich in Deutschland immer noch so starr, was diese Öffnungszeiten angeht? Und welche Chance liegt darin, wenn ich es hinbekomme, dass meine Kunden, die vielleicht bis 20 Uhr einkaufen, danach dann auch direkt im Haus auch noch was essen gehen?
Also zuerst mal bin ich einer der ganz großen Kämpfer und kann es nicht verstehen, warum man am Sonntag nicht öffnen darf. Ich würde alle Bürger in diesem Land, übrigens zählt das genauso für die Schweiz und für Österreich, das sind praktisch die einzigen drei Länder, die in Mitteleuropa keine offenen Sonntage haben, würde ich die Entscheidung jedem selber überlassen, ob er einkaufen will oder nicht und nicht einfach vorschreiben. Da würde ich stark dafür plädieren. Und dazu das Gleiche immer wieder, weil oft wieder von Gewerkschaften oder von den Betriebsräten oder generell wieder immer das Zeichen kommt, das ist gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das stimmt nicht. Wenn wir Sonntagsöffnungen haben, und wir haben Gott sei Dank in Berlin 10, wir haben in Hamburg 4 und wir haben in München leider keine, ist es so, dass ich diese Sonntage 5-mal besetzen könnte. Weil das natürlich ein ganz willkommener Tag ist, wo man vielleicht dafür dann 1-2 Tage mehr frei hat durch die Woche, überdies noch mehr verdient, weil es doppelt bezahlt ist und kürzere Stunden sind. Also was ich sagen will, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrem attraktiv. Und trotzdem kommt in das Argument, man geht gegen die Familien, wenn man den Sonntag aufmacht. Nummer 1. Nummer 2. Der Tourist, der Besucher, kann nicht verstehen, warum er am Sonntag von unseren Geschäften vor verschlossenen Türen steht. Weil das hat er in Paris, in London, in Mailand und überall auf der Welt hat er das sonst nicht. Und das Dritte ist tatsächlich für die lokale Bevölkerung, wo die macht über 50% unserer Kunden in den drei Städten, macht immer die lokale Stadtbevölkerung aus. Das ist übrigens sehr, sehr viel. Auch die hätte natürlich einen Tag mehr zur Verfügung, wo sie entscheiden kann, wenn man sonst 5 Tage arbeitet, wäre der Sonntag eben der 7. Tag eine Möglichkeit einzukaufen. Aber Ihre Frage war eigentlich anders. Es war eigentlich die Zeiten am Abend nach Ladenöffnung. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir das machen können und auch die Möglichkeit haben. Das KDW ist im Moment seit gut einem Jahr in einem Test. Wir haben 2 Außenlifte. Und die kann man dann bis 24 Uhr. Im Moment haben wir 4 Restaurants offen und 2 Bars. Das wird aber im Herbst nochmal ausgeweitet auf mindestens 6 Restaurants und 2 bis nochmal eine Bar mehr und 3 Bars. Und natürlich gibt's da beides. Es sind die Leute, die bereits um 8 Uhr im Laden sind und dann schön gemütlich, ohne Stress, zu einem schönen Sushi oder Steak oder Pasta-Dinner gehen können. Das ist eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist tatsächlich, und das ist im Moment stark im Aufwind, der Department Store hat etwas. Ist ein bisschen sexy, dann irgendwo auszugehen, um 9 Uhr, 9.30 Uhr ins Steakhouse zu gehen, einen Drink an der Bar zu nehmen und dann in einem geschlossenen Department Store mit Sicht in den geschlossenen Department Store dinieren zu können. Hat ein bisschen mehr Spirit, als irgendwo auf der Straße dann in ein Restaurant zu gehen.
Wenn wir zum Schluss noch mal kurz in die digitale Welt abtauchen. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, über Omnichannel und so weiter. Ich bin jetzt so ein typischer Mann, wenn er einkaufen geht. Das heißt, ich kann mir selten merken, welche Hosengröße ich habe. Ich kann mir selten merken, welchen Schnitt ich von irgendwas brauche und wie das dann sich auf eine andere Marke konvertiert. Und was ich mich immer dabei gefragt habe, warum habe ich denn eigentlich von diesen ganzen Häusern eine Kundenkarte, die ich immer schön beim Bezahlen vorzeige? Und trotzdem kann mir kein Verkäufer sagen, hier, geben Sie mir mal Ihre Kundenkarte, ich schaue mir an, welche Hosen Sie die letzten Male gekauft haben und dann bekomme ich direkt vorgeschlagen, welche mir passen könnten. Und das Gleiche natürlich online auch, weil ich möchte dann vielleicht online genau die Hose nochmal 3-mal kaufen in einer anderen Farbe und möchte aber genau die Daten haben und muss nicht erst in meinem Schrank kramen, was ich da finde. Warum ist denn diese Vernetzung von online und offline und auch in Kombination mit dem Kaufverhalten, mit den Präferenzen der Kunden immer noch so schwierig?
Ehrlich gesagt wäre natürlich das ganze Thema, auch wenn es ein paar Jahre alt ist jetzt, die ganze Vernetzung noch in den Kinderschuhen steckt. Allerdings ist man natürlich tatsächlich, wie Sie sagen, online viel, viel weiter. Und jetzt kommt diese übergreifende Vernetzung. Also wir sagen ganz selbstbewusst und mit breiten Schultern, das Cash-House, das in 1,5 Jahren aufgeht, wird der most digitalste Store Europas, wenn nicht der Welt sein. Und genau solche Sachen, die Sie jetzt sagen, von an keiner Kasse mehr anstehen müssen, bis dass der Verkäufer in dem Moment, wo Sie reinkommen, bereits weiß, welche Größe alles ist, auf dem Tablet oder auf dem iPhone erkennbar ist, auch die Vorlieben der Größen, der Farben zum Beispiel und der Schnitte, dass alles klar ist. Ich glaube, das ist die Zukunft. Ohne wird es nicht mehr gehen. Und die nachfolgenden Generationen werden ohne das, ihr Alter und noch viel jünger, die werden gar nicht mehr anders einkaufen. Ich glaube, dass wer da nicht mitmacht, der wird das Dinosaurier-Schicksal erleiden. Das glaube ich, da bin ich 100%ig überzeugt. Das ist auch diese Vernetzung, die ich ganz am Anfang gemeint habe. Oder auch die Verfügbarkeit, dass ein Kunde und der Verkäufer sofort sieht, noch besser der Verkäufer, wenn er an die grüne Jacke geht, dass er sofort sieht, ist sie da oder nicht da? Ist sie in meiner Größe da? Also ich glaube, da werden wir nicht drüber. Und das wird den Verkäufer auch entlasten und noch mehr Zeit, noch mehr Qualität in den Services, die Beratung stecken.
Das heißt, ich kann dann in Zukunft öfter in Düsseldorf einkaufen gehen und muss mich dann nicht mehr darum sorgen, welche Hosengrößen ich wähle.
Das wird auf jeden Fall so sein. Allerdings natürlich müssen Sie nicht nach Düsseldorf. Sie können in München bleiben und auch in unseren 3 und dann 4 und dann 5 Häusern einkaufen. Düsseldorf ist einfach auch für uns so die Benchmark, der Eintritt, aber selbstverständlich werden wir diese Technologien und diese Errungenschaften dann auch auf die anderen Häuser ausweiten.
Danke Ihnen für die Zeit und die vielen Einblicke.
Vielen Dank.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify Apple Podcasts or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.